Der Igel-Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Herzlich willkommen zum Igel Podcast. Ich bin Andreas Lange und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Igel Podcasts. Und für uns, für den Igel Monitor, ist wirklich heute ein sehr, sehr wichtiger Tag, denn heute veröffentlichen wir den aktuellen, den vierten Igel Report. Und das ist eine große Befragung. Knapp 6000 Versicherte haben wir befragt, ob sie überhaupt wissen, was Igel, was Selbstzahlerleistungen sind, welche Selbstzahlerleistungen sie angeboten bekommen oder auch selbst nachgefragt haben in der Praxis so in den letzten 3 Jahren, was sie das kostet im Durchschnitt so in so einem ganz normalen Jahr und wie sie informiert werden von der Ärztin oder dem Arzt über diese medizinische Maßnahme, wie sie aufgeklärt werden, ob das umfassend ist, verständlich ist und so weiter. Teilweise sind Ergebnisse rausgekommen, die waren relativ erwartbar, aber es gab auch ganz neue Entwicklungen im Igel-Markt, die dieser Report aufzeigt. Und diese Ergebnisse, wir wollen sie im Einzelnen vorstellen und diskutieren im Podcast zum neuen Igel-Report mit Dr. Michaela Eickermann, Leiterin des Bereichs evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund und Leiterin des Igel-Monitors. Hallo Frau Eickermann.
Hallo Herr Lange.
Also 6000 Menschen sind da befragt worden, Frau Eickermann. Für Sie so die größte Überraschung?
Ach, so eine ganz große Überraschung gab es nicht. Vielleicht ist genau das die Überraschung. Also, dass trotz dieser 3 Jahre Corona-Pandemie, die wir hinter uns haben, letztlich doch relativ wenig Verschiebungen stattgefunden haben, was so die Top 10, Top 20 Listen angeht, was so die häufigsten Igel sind. Ansonsten muss man sagen, gab es schon die Überraschung, dass unser Eindruck ist, dass die jüngeren Leute Igel zunehmend mehr als normal ansehen, zunehmend weniger kritisch mit Igeln umgehen. Also ich glaube, das sind so die beiden Dinge, die herausstechen. Und das ist schon etwas, können wir vielleicht später auch nochmal bei den häufigsten Leistungen drauf eingehen. Ich war doch sehr überrascht, dass, wenn man sich die Top 25 mal anguckt, tatsächlich 10 Leistungen gynäkologische Leistungen sind, also 10 von 25.
Also doch so einiges dabei. Ein paar Sachen, wie gesagt, waren erwartbar. Wir gehen auf jeden Fall im Einzelnen noch drauf ein. Der Igel Report 2023, heute veröffentlicht, ganz druckfrisch sozusagen. Und bevor wir eingehen auf diese aktuellen Ergebnisse, ein paar Hintergrundinformationen.
Igel Podcast. Checkbox.
Nach den Versichertenbefragungen 2016, 2018 und 2020 führten der Igel-Monitor zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Aserto im Januar 2023 die vierte bevölkerungsrepräsentativ quotierte Online-Befragung unter 5.854 gesetzlich Versicherten durch. Es ist der erste Igel-Report nach der Covid-19-Pandemie. Bevölkerungsrepräsentativ quotiert heißt, dass die Befragten nach Alter, Geschlecht und Bundesland gewichtet wurden. Da individuelle Gesundheitsleistungen nicht zentral erfasst werden, gibt es weder eine vollständige Auflistung aller Igel noch eine konkrete Kostenaufstellung. Hinter Igel verbergen sich eine Vielzahl unterschiedlicher Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die von Ärztinnen und Ärzten auch selbst entwickelt werden können. Die tatsächliche Anzahl wird auf hunderte Leistungen geschätzt. Die Umfrage sollte allgemeine Entwicklungen im Igel-Markt aufzeigen, die Bekanntheit von Igel unter den Versicherten evaluieren und eine Liste der am häufigsten angebotenen bzw. von Patientinnen und Patienten nachgefragten Igel erstellen. Sie sollte messen, wie zufrieden Patientinnen und Patienten mit der Situation in der Praxis sind, wenn es um Igel geht. Und ob die verbindlichen Igel-Regeln eingehalten wurden. Außerdem hat sie nach Igel gefragt, die speziell im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen angeboten bzw. nachgefragt werden und erstmals danach gefragt, wie viel Geld Patientinnen und Patienten im Schnitt für Igel ausgeben. In der Befragung wurden ausschließlich ärztliche und keine zahnärztlichen Leistungen erfasst.
Igel Podcast.
Soweit ein paar Hintergrundinformationen zu der Befragung, was das für eine Befragung ist, wen wir fragen und was die Ziele sind. Heute, wie gesagt, wird er veröffentlicht, der neue Eagle-Report 2023. Und über die Ergebnisse im Einzelnen sprechen wir mit der Leiterin des Eagle-Monitors, Dr. Michaela Eickermann. Fangen wir mal wirklich ganz, ganz, ganz vorne an. Eagle, Selbstzahlerleistungen, wie bekannt sind die eigentlich bei den Versicherten?
Ja, da sehen wir, dass die Bekanntheit mittlerweile sehr hoch ist. Also in unserer Befragung haben 78% angegeben, dass sie Eagle kennen, dass sie wissen, was das ist. Zum Teil nicht immer so ganz frei, sondern in so einer Befragung macht man das manchmal, dass man auch so eine gestützte Befragung macht, so nennt sich das. Also dass man nochmal, wenn jemand unsicher ist, ob er weiß, was das ist, dass man dann nochmal sagt, also dass man da verschiedene Antwortmöglichkeiten anbietet. Und wenn man das macht, dann ist es aber tatsächlich so, dass 78% wissen, was individuelle Gesundheitsleistungen, was Eagle sind und ein guter Teil davon, ohne dass man da irgendeine Hilfestellung geben muss.
Also fast alle Menschen kennen Eagle, aber das sagt ja nichts darüber hinaus, wie viel Eagle dann wirklich auch angeboten worden sind den Versicherten oder wie viele Versicherte selbst danach gefragt haben. Gibt es dazu Zahlen?
Genau, also von denen, die dann wussten, was Eagle sind, also das reduziert sich ja immer in so einer Befragung, von den ursprünglich mal 6.000ern verliert man dann ein paar, weil die gar nicht wissen, was eine Eagle-Leistung ist etc. Also wir haben dann noch gut 4.000 Menschen fragen können, ist ihnen denn in den letzten 3 Jahren eine solche Leistung in einer Arztpraxis angeboten worden oder haben sie selber nachgefragt? Und das ist tatsächlich so ein bisschen halber-halber, also 50% haben gesagt, mir ist in den letzten 3 Jahren eine solche Leistung angeboten worden oder ich habe selber nachgefragt, und fast 50% haben eben gesagt nein oder beziehungsweise ein kleiner Anteil auch, dass sie es nicht genau wissen. Und da sehen wir, dass es eigentlich sich durch alle Altersgruppen so durchzieht. Also das ist wirklich über alle Altersgruppen zwischen 20 und 70, die wir gefragt haben, oder zwischen 20 und 69, ist das ziemlich so Hälfte-Hälfte, dass die Menschen das angeboten bekommen haben oder nachgefragt haben.
Also nur nochmal für den Hinterkopf, Eagle sind Selbstzahlerleistungen. Das heißt, es sind Leistungen, die aus verschiedenen Gründen nicht erbracht werden von den gesetzlichen Krankenkassen. Wie kritisch oder unkritisch werden die denn bewertet?
Genau, also man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was so ganz grundsätzlich nicht zum Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung gehört. Da sind natürlich auch solche Dinge wie Atteste und Bescheinigungen drin, da sind solche Dinge drin wie reisemedizinische Beratung und solche Sachen. Das muss man sicher nochmal ganz anders einschätzen als diese klassischen Eagle, von denen wir sprechen und die einen Großteil des Eagle-Volumens ausmachen, die wir hier in unseren Top 10, Top 20 Listen sehen, wo es halt tatsächlich ganz viel um irgendwelche ergänzenden Untersuchungen oder ersetzenden Untersuchungen für etwas gibt, was die gesetzliche Krankenkasse ansonsten übernimmt. Also ganz vieles im Bereich Früherkennung, da sehen wir den Großteil der Eagle. Also davon sprechen wir und da muss man einfach sagen, grundsätzlich sollte man sich dann schon fragen, warum ist denn diese Leistung, gehört die nicht zum Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung? Beziehungsweise warum wird die nicht übernommen? Und da gibt es ja immer die Gründe, entweder konnte diese Leistung bisher nicht zeigen, dass sie einen Nutzen hat. Es kann sein, dass man nichts weiß aus klinischen Studien, dass es gar keine Studien gibt. Oder es sind Leistungen, wo wir schon Studien haben und wo wir schon wissen, dass diese keinen Nutzen hat, beziehungsweise dass der Nutzen den Schaden, der möglicherweise entstehen kann, nicht aufwiegt. Und wenn man sich das klar macht, dann muss man einer ganzen Reihe von Eagle-Leistungen tatsächlich kritisch gegenüberstehen. Und
das ist Ihr kritischer Blick als Wissenschaftlerin. Aber wie kritisch sehen das die Patientinnen und Patienten?
Genau, die sehen das deutlich weniger kritisch. Und das sehen wir auch so ein bisschen im Verlauf der letzten Jahre. Wir haben das jetzt ja zum 4. Mal gemacht. Sehen wir, dass da es eigentlich eher weniger kritisch gesehen wird. Also wir sehen halt noch, dass insbesondere die ältere Gruppe zwischen 60 und 69 durchaus Eagle noch kritisch gegenübersteht, aber schon nicht mehr so in dem Umfang, wie das noch vor einigen Jahren war. Und wir sehen insbesondere den Trend, dass jüngere Menschen dem Ganzen deutlich weniger kritisch gegenüberstehen, sondern dass die halt eben denken, oder dass die angeben, dass sie die Position haben, Eagle sind relevant für den Erhalt der Gesundheit. Also ne, auch das wieder so eine 50-50 Sache. Wir sehen zwar 50% oder 43% geben an, sie sind Eagle gegenüber kritisch. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass ungefähr genauso viele angeben, dass sie Eagle für wichtig für die Gesundheit halten. Jetzt muss man aber eine Sache bedenken und das liegt an unserem Zeitpunkt der Befragung. Wir haben nach den letzten 3 Jahren gefragt und die letzten 3 Jahre hatten wir die Corona-Pandemie. Und was natürlich auch als Eagle-Leistung zählt und was abgerechnet wurde und was auch in Anspruch genommen wurde, waren ja viele Tests, die Menschen gemacht haben, zum Beispiel, weil sie in Urlaub fahren wollten. Also wenn man jetzt bei einem Arzt, einer Ärztin einen PCR-Test gemacht hat, einen Corona-Test, weil man den zum Beispiel brauchte für eine Veranstaltung, für eine Flugreise, wie auch immer, dann ist das natürlich damit eingeflossen. Und das könnte natürlich dazu geführt haben, dass man diese Leistung natürlich als sinnvoll für den Erhalt der Gesundheit eingeschätzt hat. Das wird schon ein bisschen spannend sein zu sehen, wie wird das in den nächsten Befragungen sein? Ist der Trend weiterhin zu erkennen, man geht immer unkritischer damit um, oder ist das jetzt vielleicht wirklich ein bisschen das Phänomen des Zeitpunkts der Befragung?
Aber, Sie haben es angedeutet, PCR hin oder her, die am häufigsten angebotenen oder nachgefragten Igel waren in gynäkologischen Praxen. Was sind denn so die Top 10 dieses Jahr?
Ja, also der absolute Top-Seller ist tatsächlich der transvaginale Ultraschall zur Früherkennung auf einen Eierstockkrebs oder einen Krebs des Gebärmutterkörpers. Das ist eine Leistung, die aber auch in den vergangenen Jahren immer ganz weit oben rangierte. Das ist dieses Jahr die am häufigsten genannte Leistung von 14% aller Befragten. Das muss man ja dann auch nochmal dahingehend einordnen, dass es ja nur für die Hälfte der Befragten relevant ist, nämlich für die Frauen.
In Wirklichkeit ist es dann eigentlich noch mehr.
Wenn man sich das nochmal in Relation setzt zu anderen Leistungen, auf Platz 2 ist nämlich jetzt eine Leistung, die alle Geschlechter gleichermaßen betrifft. Das ist die Augeninnendruckmessung mit oder ohne Augenspiegelung zur Früherkennung eines Glaukoms. Auch das finden wir immer ganz weit oben in der Liste. Auch das ist dieses Jahr wieder sehr, sehr häufig angegeben worden. Auf Platz 3 haben wir dann wieder eine gynäkologische Leistung, nämlich die Dünnschichtzytologie. Und das ist eine spezielle Untersuchung, die häufig ergänzend angeboten wird zu der Früherkennungsuntersuchung, die eine Kassenleistung ist. Also es geht um die Früherkennung auf einen Gebärmutterhalskrebs, und das ist ja etwas, was alle 3 Jahre erstattet wird. Und wenn man da aber eine spezielle zusätzliche Untersuchung haben möchte und die auch ganz sicher haben möchte, dann ist das diese Dünnschichtzytologie. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das aber auch eine Kassenleistung sein. Darum ist das so eine etwas komplizierte Untersuchung, um das jetzt hier so einzuordnen. Dann auf Platz 4 auch ein alter Bekannter, nämlich das Prostatakarzinom-Screening mittels dieses PSA-Wertes. Auch das finden wir immer ganz weit oben. Und dann in den letzten Jahren kontinuierlich nach oben geklettert ist das Hautkrebs-Screening, und zwar insbesondere auch solche computergestützten Verfahren, die eben angeboten werden, also auch ergänzend zu dem, was Kassenleistung ist. Natürlich gibt es ja ein Hautkrebs-Screening, was ja von ihrer Krankenkasse übernommen wird. Und da wird aber ganz häufig, werden dann noch andere Dinge angeboten, ergänzend dazu, insbesondere so Bilddokumentation, computergestützte Verfahren, das sind dann alles Igel. Und das ist auch, das ist im Moment Platz 5. Dann haben wir wieder eine gynäkologische Leistung auf Platz 6, nämlich den Ultraschall der Brust zur Krebsfrüherkennung. Und dann haben wir auch etwas, was eigentlich immer in den Top 10 ist, verschiedene Blutwerte, Blutbild zur Gesundheitsvorsorge. Das ist immer ein bisschen unklar, was sich dahinter verbirgt, welche Kombination an Blutwerten. Und dann kommen die zusätzlichen Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft. Auch das finden wir immer relativ weit oben. Und dann nochmal verschiedene Verfahren zur Früherkennung auf ein Glaukom bzw. eine Makuladegeneration. Also 2 augenärztliche Untersuchungen und Erkrankungen.
Das waren jetzt die Top 10. Mhm. Und da konnte man das ja schon raushören, dass Frauenheilkunde, dass das sozusagen wirklich da immer ganz oben mit dabei ist. Eben, als ich gefragt habe, was Sie am meisten überrascht hat, haben Sie gesagt, dass insgesamt 10 Leistungen aus der Frauenheilkunde unter den ersten 20 oder 25 sind. Haben Sie da irgendeine Erklärung für? Woran das liegen könnte?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also es liegt natürlich ein bisschen daran, dass Frauen ja dadurch, dass halt natürlich das Screening auf Gebärmutterhalskrebs ja regelmäßig durchgeführt wird, relativ häufig in dieser Praxis sind, genauso wie Schwangere, die im Rahmen ihrer Schwangerenvorsorge relativ regelmäßig in der Praxis sind. Und da kann man natürlich ganz gut nochmal andere Leistungen anbieten, die man dann halt eben auch in Anspruch nimmt. Also ich glaube, das ist so einfach ein bisschen der Mechanismus. Die Frauen sind da und es bietet sich halt an, dann zusätzliche Leistungen anzubieten und durchzuführen.
Wie hat denn der Igel-Monitor diese Leistung bewertet?
Also alle können wir jetzt ja gar nicht durchgehen, aber ich nehme halt nochmal die Leistung, die jetzt halt wieder auf Platz 1 der Top 10-Liste ist, nämlich den transvaginalen Ultraschall. Und den haben wir uns einmal angeguckt im Hinblick auf die Früherkennung auf den Eierstockkrebs und einmal im Hinblick auf die Früherkennung auf den Gebärmutterkörperkrebs. Und für die Gebärmutter, den Gebärmutterkörper ist das, haben wir dann tendenziell negativ abgeleitet. Weil es eben schlichtweg keine Studien gibt, die eben zeigen, dass das einen Nutzen bringt und wir natürlich die üblichen Schäden haben, die eine solche Früherkennungsuntersuchung haben kann, dass Menschen falsche Ergebnisse haben, dass da Überdiagnosen passieren, Übertherapien, Verunsicherung etc. Bei dem Eierstockkrebs ist es aber nochmal was anderes. Da haben wir ja diese großen Screening-Studien, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, als wir in unserer Screening-Folge das thematisiert haben und auch in der Folge, wenn die Evidenz dagegen spricht, das ist tatsächlich wirklich ein Dauerbrenner-Thema. Es gibt große Screening-Studien. In diesen Studien wurde gezeigt, es gibt tatsächlich keinen Nutzen für die Untersuchung. Es konnte kein Leben verlängert werden, keine Lebensqualität verbessert werden. Und wir sehen aber Schäden halt insbesondere dadurch, dass halt überflüssigerweise Eierstöcke entfernt wurden, in denen dann gar kein Krebs vorhanden war. Und das sind natürlich auch Operationen, bei denen halt schlichtweg auch Schäden passieren können. Und deswegen kommen wir zu dem Ergebnis negativ, deswegen kommen aber auch die Leitlinien zu dem Ergebnis. Nein, kein Screening anbieten. Die Evidenz spricht dagegen.
Und also die gynäkologischen Fachgesellschaften raten ab.
Genau, in der deutschen Leitlinie wird davon abgeraten, in den internationalen Leitlinien aber eben auch eben immer mit der gleichen Begründung. Immer vorausgesetzt, es sind Frauen mit einem durchschnittlichen Risiko. Also es gibt natürlich ja auch familiär erhöhte Risiken, das muss man dann immer noch mal ganz anders sehen. Aber hier sprechen wir ja, das sind ja in der Regel dürften das Frauen sein, die ein ganz normales, in Anführungsstrichen, Risiko haben, eine solche Erkrankung zu bekommen. Das ist eine Erkrankung, die ist selten, das darf man auch immer nicht vergessen, das ist keine häufige Erkrankung. Dass der Eierstockkrebs zählt zu den seltenen Erkrankungen und insbesondere ist das eine Erkrankung der Frau, wenn sie in der Menopause ist. Also eher was für die Altersgruppe ab 50. Und wir sehen aber, dass diese Untersuchung schon angeboten wird den Frauen ab 20.
Aber es ist ja, wenn ich mich auch erinnere, zurückerinnere an die Sendung, die wir gemacht haben über Früherkennungsuntersuchungen, gibt es zwei Gründe, warum es trotzdem passiert. Das eine ist Geldmacherei oder Unwissenheit.
Ja,
ich
glaube tatsächlich, und darum ist es, glaube ich, auch so schwierig, das aus den Köpfen zu bekommen. Ich glaube, in diesem Fall ist es so, dass die Menschen so tief überzeugt sind, dass es was nutzt, dass dieser Nutzen überschätzt wird, dass der Schaden unterschätzt wird und dass sie deshalb überhaupt nicht zugänglich sind in Bezug auf die Evidenz, die wir aus Studien haben. Und dass es deshalb auch so schwierig ist, etwas zu verändern. Also weder wir mit unseren Bewertungen, aber eben auch die Leitlinien werden ja dann nicht umgesetzt. Also es ist halt einfach aufgrund einer, ich glaube es zumindest, ich glaube eher, dass diese tiefe Überzeugung, dass es doch etwas nützt, dass man doch irgendwie jemanden retten kann, dass das viel mehr dazu beiträgt, als dass man da, ich weiß gar nicht, was ein Ultraschall kostet, wahrscheinlich 25 Euro, daran verdient. Also ich glaube, das könnte man wahrscheinlich viel, viel besser in den Griff bekommen, als diese Dinge, die aus so einer, ich sag's mal, falschen Überzeugung herausgemacht werden, weil man halt einfach sich doch nicht im Detail mit den Zahlen auseinandersetzt. Und da tatsächlich ganz andere Vorstellungen von dem hat, was nutzen und schaden könnte.
Also ich habe gerade so ein bisschen Déjà-vu, weil wir genau darüber schon mal gesprochen haben, wenn die Evidenz dagegen spricht, genau. Warum solche Leistungen trotzdem angeboten werden. Und wir driften ein bisschen ab von unserem Igel-Report. Sie haben gesagt, erstmals wurde auch gefragt eben nach individuellen Gesundheitsleistungen, die speziell mit Covid-19 während der Pandemie oder nach einer Erkrankung und angeboten worden sind. Was gab es da irgendwelche überraschenden oder erkenntnisreichen Einblicke?
So ein bisschen. Also ganz viel davon sind halt solche diagnostischen Verfahren. Ne? Also viel diese PCR-Tests, viel auch Antigen-Schnelltests, also das, was man halt vielleicht auch brauchte für Veranstaltungen, wie auch immer. Häufig genannt, tatsächlich am häufigsten genannt unter allen Covid-19-spezifischen Igeln, war die Antikörperbestimmung. Das hatten wir ja mal vor 3 Jahren tatsächlich zu Beginn der Pandemie 2020 thematisiert. wo das ja so ein bisschen in Mode kam. Das war ja so eine Situation, es gab noch keine Impfungen und die Leute wollten einfach wissen, haben sie die Infektion schon mal gehabt? Was heißt das jetzt für meinen Immunstatus? Und das ist ja nach wie vor schwierig, so ein bisschen aus diesen Antikörperwerten etwas abzuleiten, was jetzt den Immunstatus angeht, was Prognosen darüber angeht, ob man sich jetzt anstecken kann, gerade im Moment oder nicht. Trotzdem scheint das relativ häufig noch gemacht zu werden. Ansonsten so viel so ein bisschen unspezifische Sachen, auch nochmal Blutbild wurde dann gemacht. Aber wir sehen auch drei therapeutische Sachen, und zwar einmal so Hirnleistungstraining zur Verbesserung der Gedächtnisleistung wurde genannt, tatsächlich auch von 3% der Menschen. Akupunktur wurde genannt und eine Leistung, die wir jetzt auch aktuell bewertet haben, nämlich die Aphorese zur Therapie bei Long- und Post-Covid. Und das ist zwar jetzt hier nur von 7 Menschen genannt worden, aber man muss sich ja vorstellen, das ist schon eine sehr teure und sehr und auch durchaus zeitaufwendige Leistung für die Menschen. Und das hat mich schon gewundert, dass das tatsächlich doch von 7 Menschen aus diesem Pool, da war jetzt die Basis tatsächlich 560 Menschen, die überhaupt Leistung im Rahmen von der Covid-19-Pandemie angeboten oder nachgefragt haben. Mhm. Und von diesen 560 haben dann eben 7 diese Aphorese angegeben, die halt eben doch durchaus auch mal in den fünfstelligen Bereich dann gehen kann. Das hat mich ehrlich gesagt schon überrascht.
Was mich zu der Frage bringt, wie viel Menschen im Durchschnitt ausgeben in einem durchschnittlichen normalen Jahr für Selbstzahlerleistungen oder individuelle Gesundheitsleistungen.
Genau, das haben wir dieses Mal tatsächlich zum ersten Mal gefragt, weil uns das auch interessiert hat oder weil wir die Frage auch häufiger gestellt bekommen. Und jetzt bei unserer Befragung haben so ungefähr 3/4 der Menschen angegeben, zwischen 15 und 250 Euro im Jahr auszugeben für IGEL. Und man sieht deutlich mehr als 250 geben dann eben nicht mehr so viele aus. Aber es gibt durchaus schon Einzelne, die auch mal über 500 oder Einzelne auch wirklich über 1000 Euro ausgeben für so eine individuelle Gesundheitsleistung. Muss man natürlich so ein bisschen wieder gucken, wie sich das halt entwickelt, wenn wir jetzt so aus dieser engen Pandemiephase raus sind, weil auch da kann das natürlich auch nochmal Unterschiede machen. Und wie gesagt, wir haben es dieses Jahr zum ersten Mal gefragt, aber das könnte schon auch ein ganz, schon so sein, dass es da eben keine Wahnsinns-Corona-Effekte gab.
Es ist ein recht großer Rahmen. Ich glaube, also 15 Euro ist, glaube ich, okay, wenn man sagt, okay, das kostet mich der Arzt irgendwie so nebenher. 250 ist schon eine Hausnummer.
Nein, es ist ja immer die Frage, wie viel Geld Sie zur Verfügung haben, wie viel Geld Sie zur Verfügung haben, was Sie nicht irgendwie für andere Dinge verwenden müssen, um einzuordnen, ob das viel oder wenig ist. Es gibt sicher Menschen, für die auch 15 Euro viel ist. Es gibt sicher Menschen, für die 1000 Euro nicht viel Geld ist. Also das hat ja immer ein bisschen das damit zu tun, wie viel hat man übrig. Ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich, wofür wird das ausgegeben und ist das irgendwas, was jetzt irgendwie total überhaupt keinen Sinn macht, es auszugeben, oder wo man halt schon sagt, okay, möglicherweise wissen wir noch nicht genug aus klinischen Studien, aber es sind zumindest Studien am Laufen. Das ist für mich immer noch mal eine andere Situation, als wenn es halt eben wie beim eben schon gesagten Ultraschall der Eierstöcke eben Studien gibt, die dagegen sprechen und Leitlinien gibt, die dagegen sprechen.
Ein Abschnitt ist überschrieben im IGEL-Report mit neue Bezahlmodelle. Also da wird dann, was wir ja im Moment besprochen haben, das ist ja, dass jeder IGEL dann eben einzeln abgerechnet wird. Neue Bezahlmodelle, was steckt dahinter?
Ja, uns ist aufgefallen, dass es tatsächlich manchmal so Kombipakete gibt oder so Pauschalangebote. Also Kombipakete, was weiß ich, dass sie das Kombipaket Nierenfrüherkennung kaufen und da ist dann drin, sind dann verschiedene Blutwerte drin, irgendwie eine Urinuntersuchung und ein Ultraschall der Niere oder sowas.
So eine Art Rundum-Sorglos-Paket.
Ja, so ein Wartungsvertrag beim Autohändler oder so, genau. Also dann haben sie dann da so bestimmte Dinge drin, das gibt es auch tatsächlich dann manchmal mit so illustren Namen wie irgendwie Vorsorge, SM, XL. Also das ist schon auch ganz amüsant zu sehen, wie das dann manchmal betitelt und beworben wird. Also solche Dinge gibt es. Also wie gesagt, so eine Mischung verschiedener Leistungen eben mit dem Ziel zum Beispiel, einen allgemeinen Gesundheitscheck zu machen, eine allgemeine Nierenuntersuchung zu machen, solche Dinge. Und dann gibt es so Pauschalangebote, so ein bisschen irgendwie Kauf 4, Zahl 3 oder so. Das haben wir, sehen wir vor allen Dingen bei den Ultraschalluntersuchungen als ergänzende Untersuchung in der Schwangerschaft. Da werden relativ häufig angeboten, tatsächlich solche Pauschalangebote, wenn sie irgendwie bei jeder Vorsorgeuntersuchung auch einen Ultraschall haben wollen, der über das hinausgeht, über die 3 Ultraschalle, die es ja dann im Rahmen der GKV-Leistung gibt, dann zahlen sie, wenn sie das von vornherein buchen, irgendwie weniger Geld. Ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, ist auch schwierig, inwiefern sowas überhaupt mit den aktuellen Strahlenschutzverordnungen rechtens ist, aber das sehen wir eben auch.
Aber es zeigt, dass eben ärztliche Praxen auch so dann quasi Igel erfinden können oder solche Pakete erfinden können, solche Rundum-Sorglos-Pakete.
Ja, es ist halt, glaube ich, eher, also ich, für mich wirkt das eher wie so ein bisschen so ein Bewerben, nicht so sehr erfinden, also so nach dem Motto, naja, also wenn sie jetzt schon sich verpflichten, das 4-mal in Anspruch zu nehmen, dann kommen wir ihnen auch im Preis entgegen. Also das ist schon, das muss ich sagen, das finde ich schon schwierige Modelle. Diese Kombipakete, dass man irgendwie so sagt, okay, also wenn man jetzt so eine Früherkennung auf dem Nierenkarzinom unbedingt machen möchte, dann kann man das zusammensetzen aus einem Blutwert, einem Urinwert und irgendwie einer Ultraschalluntersuchung. Das macht jetzt vielleicht schon fast noch mehr Sinn, aber auch das muss man sagen, nimmt halt zum Teil ein bisschen groteske Formen an.
Ja, aber es ist natürlich interessant, weil man ja immer natürlich rätselt, wie viele Igel gibt es eigentlich und da gibt es überhaupt keine Listen, wie viel Geld setzen Praxen eigentlich um damit und so. Da sind das ja schon ganz gute Hinweise da.
Ja, also das ist klar, das wird natürlich nirgendwo jetzt irgendwie nachgehalten oder so. Also es wird ja jetzt nicht irgendwo dokumentiert, wie viel der Einnahmen einer Praxis sind Igel und also man kann. Da geistern natürlich immer so Zahlen rum, aber man kann am Ende des Tages gar nicht schätzen, wie hoch der Umsatz der Praxen mit den Igeln ist und wie viele Igel es gibt, natürlich sowieso nicht, weil wenn man sich überlegt, also im Grunde kann man ja jegliche Blut- und Urinuntersuchung, die jetzt gar keinen medizinischen Grund hat, kann man ja als Igel, als Selbstzahlerleistung einkaufen. Also dann wird schon klar, dass das natürlich sehr schnell mehrere hundert verschiedene Leistungen sein können.
Aber es wurde ja auch nach der Zufriedenheit, Sie haben am Anfang gesagt, ungefähr die Hälfte sagen, das ist eigentlich ganz gut für meine Gesundheit. Ich glaube, das gehört dazu, das ist ganz gut, sowas zu machen und dafür auch dann mal ein bisschen Geld auf den Tisch zu legen. Aber es gibt eben auch welche, die sagen, die sind ja sehr kritisch. Es ist ja wirklich eine Verkaufssituation in der ärztlichen Praxis. Sind die Leute damit zufrieden? Wie wird damit umgegangen in dieser Situation?
Ja, das ist so ein bisschen durchmischt. Wir fragen natürlich, wie zufrieden die Menschen grundsätzlich mit dem Arztbesuch waren. Und dann darf man ja nicht vergessen, dass diese Igel-Situation, diese Verkaufssituation, wie Sie es genannt haben, ja nur so ein kleiner Teil ist dessen, was dann in der Praxis erlebt wird. Da spielen dann ja auch andere Dinge rein, ne? Wie schnell man einen Termin bekommen hat, wie lang die Wartezeit ist, wie freundlich man irgendwie behandelt wurde und solche Geschichten. Ja,
vor allen Dingen auch immer. Ob einem geholfen wird.
Ja, genau.
Je nachdem, mit was für einem Wehwehchen man ankommt.
Genau, das spielt natürlich auch so ein bisschen rein. Ne? Ich bin da mit einem Anliegen reingekommen, wurde irgendwie, konnte mir geholfen werden, gehe ich danach irgendwie besser wieder raus oder wie auch immer. Und insofern muss man einfach sagen, wir sehen dann halt bei unserer Frage, wie zufrieden waren Sie mit dem Arztbesuch, schon einen guten Anteil an Menschen, die zufrieden mit ihrem Ärztinnenbesuch waren, keine Frage. Und wir haben uns dann aber angeguckt, na, was ist denn eigentlich mit denen, die nicht zufrieden sind? Also, weil das ist ja dann schon auch interessant, wenn halt dann ein Teil der Menschen angibt, nee, eigentlich bin ich überhaupt nicht zufrieden gewesen. Und dann gab es die Möglichkeit jetzt in unserer Befragung zum ersten Mal, dass die Leute das auch im Freitext einfach mal schildern können, was sie gestört hat. Und da hat sich gezeigt, dass immer dann, wenn man sich halt nicht so an diese Igel-Regeln, die wir ja auch schon mal thematisiert haben, hält, dass dann eine Unzufriedenheit aufkommt. Ne? Dass die Menschen nicht zufrieden sind, wenn sie nicht ordentlich aufgeklärt sind. Dass sie nicht zufrieden sind, wenn sozusagen sie nur so einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen, den sie durchlesen können, aber keiner mit ihnen nochmal darüber spricht, was wird da eigentlich gemacht, was ist der Möglichkeit, mögliche Nutzen, was ist der mögliche Schaden und dass ihnen dann halt irgendwie, dass ihnen da halt wirklich eine vernünftige Aufklärung widerfährt. Die Menschen sind auch unzufrieden, wenn sie unter Druck gesetzt werden, sei es zeitlich oder sei es halt damit, dass sie nur dann einen Termin vereinbaren können, wenn sie auch eine Eagle in Anspruch nehmen oder sich von vornherein verpflichten, einen in Anspruch zu nehmen. Die Menschen sind auch unzufrieden, wenn sie zum Beispiel eine Eagle ablehnen und sagen, nee, das möchte ich nochmal überdenken oder das möchte ich jetzt nicht in Anspruch nehmen. Und dann wird so ein bisschen verschnupft, sage ich jetzt mal, reagiert, dass dann jemand vielleicht eingeschnappt ist oder sogar verärgert. Also auch das wurde uns gespiegelt, dass halt, wenn man eine Leistung abgelehnt hat, man danach unfreundlich, kurz angebunden behandelt wurde und die Menschen sich dann einfach auch nicht wertgeschätzt fühlen. Also das sind dann halt schon so diese Dinge, die dann eben dazu führen, dass durch dieses, durch das Eagle-Angebot und den Umgang damit einfach auch Unzufriedenheiten ausgelöst werden.
Also diese Eagle-Regeln, wie gesagt, wir haben einen Podcast, eine Podcast-Folge dazu auch gemacht, die sind ja dazu da, dass dieses, ja, diese Verkaufssituation fair abläuft und dass da nicht geworben wird dafür und angepriesen wird und das vernünftig abgerechnet, vernünftig aufgeklärt wird. Aber das ist schon eine Sache, habe ich rausgehört, die häufig verletzt wird in den Praxen.
Also wir haben da jetzt auch nochmal einzelne von diesen Eagle-Regeln rausgepickt und haben die auch abgefragt. Und da sehen wir zum Beispiel, dass es halt jetzt immer noch nicht zu 100%ig über den erwarteten Nutzen aufgeklärt wird. Aber, und das erschreckt uns noch mehr, dass wirklich nur in der Hälfte der Fälle denn auch über Schäden und Risiken aufgeklärt werden, die eine Untersuchung oder eine Therapie hat.
Das heißt, sie werden verschwiegen. Also die Hälfte, jeder zweite. Das heißt, ihm wird eine medizinische Maßnahme sozusagen angeboten. Kostet 44,80 und was da an Nebenwirkungen passieren kann, da wird nicht drüber gesprochen.
Genau, also offensichtlich haben die Menschen, die das so berichtet haben, tatsächlich das Gefühl, dass ihnen zwar was gesagt wird, was eben der Nutzen sein soll, aber eben nicht was an Schäden passieren kann. Und das fanden wir schon überraschend und auch erschreckend. Wir fanden schon auch überraschend und erschreckend, dass halt wirklich diese Dinge, die ich eben schon genannt habe, immer noch vorkommen, dass es halt offensichtlich immer noch das Verknüpfen von Terminen an das Buchen von Eagle-Leistungen gibt und dass tatsächlich da auch immer noch solche Dinge passieren, dass Menschen unter Druck gesetzt werden, auch insbesondere zeitlich unter Druck gesetzt werden, dass sie sich jetzt halt schon dafür oder dagegen entscheiden sollen. Also das sind so die Dinge, die auch jetzt wieder in der Befragung zu sehen waren und wo wir uns schon auch wundern, weil wir eigentlich denken, Mensch, also da haben wir jetzt doch schon ganz oft darauf hingewiesen, dass das so nicht geht und da würden wir uns tatsächlich wünschen, dass sich das Verhalten da verbessert. Insbesondere natürlich aber auch zu diesen Aufklärungen, also da wird es langsam besser, aber da ist auch noch Luft nach oben.
Also wenn man eine Selbstzahlerleistung macht, kriegt man einen früheren Termin.
Ja, ja.
Zum Beispiel.
Ja, das machen auch bestimmt nicht alle Praxen so. Also das darf man, also ich möchte jetzt auch nicht gesagt haben, dass das immer so ist. Das ist sicherlich nicht so. Aber es wurde halt jetzt in der Befragung tatsächlich doch von, ich glaube, 20% der Menschen angegeben. Und da haben wir schon gezuckt, als wir das gelesen haben.
Der E-Report 2023, Frau Eickermann, wenn Sie ein Fazit ziehen, es ist ja jetzt die vierte Befragung, wie wir eben in der Faktenbox auch gehört haben, wenn Sie ein Fazit ziehen, verglichen mit den vorigen Befragungen, irgendwelche neuen Erkenntnisse, die vorher so nicht da waren?
Nee, tatsächlich nicht. Also so ein bisschen ist das Fazit, es gibt noch viel zu tun. Also ich glaube, wir dürfen nicht müde werden, nochmal darauf hinzuweisen, was tatsächlich geht und was nicht geht. Ich glaube, wir müssen auch nochmal gucken, wie wir die Fachgesellschaften ansprechen, dass sie vielleicht auch noch mehr ihre Leitlinienempfehlungen in die Praxis implementieren, dass halt Dinge, von denen in den Leitlinien abgeraten wird, dass da halt eben nicht quasi flächendeckend Eagle verkauft werden. Das ist sicherlich so ein Punkt. Ich glaube, wir müssen weitermachen da, was ja im Grunde unser Kernanliegen ist, Leistungen zu bewerten hinsichtlich ihrer Evidenz und die Menschen darüber aufzuklären, was wissen wir eigentlich aus den Studien zum möglichen Nutzen und zu den möglichen Schäden. Und wir hoffen einfach weiterhin und glauben, das wird uns ja auch gespiegelt, dass wir so beitragen können, dass Menschen eine informierte Entscheidung treffen, auch wenn sie vielleicht von demjenigen, der es anbietet, von derjenigen, die es anbietet, unzureichend aufgeklärt werden. Das muss sich ändern, keine Frage, aber trotzdem können wir vielleicht auch einen Beitrag leisten, dass diese Aufklärung dann trotzdem stattfindet, dass man sich trotzdem informieren kann, so sage ich es einfach mal, das ist ja der Punkt.
Da landen wir ja sehr häufig an diesem Punkt, also die Forderung nach mehr Studien, nach mehr Informationen, nach mehr Daten, aber eben auch nach Kommunikation, dass dieses Wissen dann eben auch kommuniziert wird und angewendet wird in der Praxis zum Beispiel.
Genau, also dass das Wissen quasi in die Versorgung getragen wird, wird über die Leitlinien und die Implementierung von Leitlinien. Das ist ja ein ganz klassischer Weg. Aber auch vielleicht auch nochmal der Appell dann tatsächlich, dass es dann auch angenommen wird, dass man irgendwann mal vielleicht auch von seiner Überzeugung loslässt, wenn doch, und jetzt muss ich es nochmal zitieren, die Evidenz dagegen spricht.
Der neue Igel-Report 2023, das war unser Thema heute im Igel-Podcast. Wir haben über die Ergebnisse gesprochen, einer großen Versichertenbefragung rund um individuelle Gesundheitsleistungen, die der Igel-Monitor regelmäßig macht und auch diesmal zusammen gemacht hat mit dem Marktforschungsinstitut Aserto. Im Januar 2023 war die Befragung. Durch diese Ergebnisse hindurch gelotst hat uns Dr. Michaela Eickermann, Leiterin des Bereichs evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund und Leiterin des Igel-Monitors. Vielen Dank, Frau Eickermann.
Dankeschön, Herr Lange.
All diese Ergebnisse und natürlich auch den ausführlichen Bericht und auch noch einen Kurzbericht, das können Sie einsehen, das können Sie herunterladen auf den Presseseiten bei igel-monitor.de oder Sie besuchen uns auf den Podcast-Seiten bei igelmonitor.de. Da können Sie auch gerne ein Feedback geben zu diesem Report, zum Podcast oder zu den Bewertungen des Igel-Monitors. Schreiben Sie uns da gerne, gerne ins Kommentarfeld, was Ihnen gefallen hat und was nicht. Ich bin Andreas Lange. Vielen Dank für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren und bis bald.
Igel Podcast.